NDR Info. Echo des Tages.
Nach einem langen, grauen Winter sehnen sich alle nach Sonnenschein. Und jetzt gibt es frühlingshafte Temperaturen und Sonne. Und trotzdem lautet das Credo: Bleiben wir zu Hause. In diesen Tagen gibt es große Einschränkungen. Die Eindämmung des Coronavirus steht nach wie vor an erster Stelle. Und damit schönen guten Abend zum Echo des Tages. Mein Name ist Birgit Langhammer. Die Sendung beginnt samstags und sonntags bis auf Weiteres immer schon um 18.05 Uhr. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass andere Programmpunkte an der Stelle entfallen. In der kommenden Stunde wollen wir verschiedene Aspekte der Corona-Krise aufgreifen, unter anderem die Situation von Urlaubern. Sie sollten eigentlich zurück nach Deutschland geholt werden, das gestaltet sich jetzt aber schwieriger. Wir schauen auch auf die Lage in anderen Ländern, nach Italien, aber auch in die USA. In beiden Ländern gibt es weiterhin sehr hohe Infektionszahlen und leider auch sehr viele Todesopfer. Wir hören aber auch die Leiterin einer Arche, einer Einrichtung, Kinderstiftung, die sich ganz speziell um sozial benachteiligte Kinder kümmert und das jetzt auch nur noch online oder mit Lebensmittelpaketen tun kann. Und eine wichtige Frage zum Ende der Sendung hin: Heute Nacht wird ja auf Sommerzeit umgestellt. Sollte das nicht längst abgeschafft worden sein? Wir beginnen mit Bundeskanzlerin Merkel. Die musste ja auch ins Homeoffice. Auch sie ist positiv getestet worden auf das Virus und darf nun auch nur noch von zu Hause aus regieren. Sie versteht bestimmt jetzt noch besser, wie es vielen Bürgerinnen gerade geht. Und dennoch mahnt sie uns alle zu Geduld.
Diesmal hat sich die Kanzlerin in ihrem wöchentlichen Podcast aus der häuslichen Quarantäne gemeldet. Telefonisch, nicht per Video. Einen Einblick in die eigenen vier Wände wollte sie dann offensichtlich nicht gewähren. Angela Merkel hat sich bedankt bei den Bürgern dafür, dass fast alle ihr Verhalten fast völlig umgestellt hätten.
Danke, von ganzem Herzen danke. Sie ziehen mit, wie wir es gehofft haben, weil sie wissen, worum es geht. Weil sie wissen, dass wir nur gemeinsam unser Land durch eine Zeit der Prüfung steuern können, wie sich niemand hätte vorstellen können.
Und Merkel sagte, der Mensch sei nun mal auf Kontakt und Nähe eingestellt. Darauf freue sie sich auch wieder. Die Kanzlerin betonte,
jeder und jede ist ein Teil unseres Kampfes gegen das Virus. Jeder, der die Regeln befolgt, kann jetzt ein Lebensretter sein.
Merkel warnte aber davor, ungeduldig zu werden. Forderungen nach einer raschen Aufhebung der Einschränkungen erteilte sie eine Absage. Niemand könne heute mit gutem Gewissen sagen, wie lange diese schwere Zeit anhalte.
Noch geben uns die täglichen Zahlen der Neuinfektionen leider keinen Grund, nachzulassen oder die Regeln zu lockern. Heute ist es so, dass sich etwa alle 5,5 Tage die Zahl der Neuinfektionen verdoppelt. Gemessen an der Zeit vom Anfang, als das alle 2 Tage war, die Verdopplung, ist das schon ein Fortschritt. Aber dieser Zeitraum muss sich noch verlängern. Er muss in Richtung von 10 Tagen gehen, damit unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird.
Natürlich verstehe sie auch die Sorgen um die Wirtschaft oder den persönlichen Arbeitsplatz. In dieser Woche seien die Bundesregierung, der Bundestag und der Bundesrat genau auf diese Sorgen eingegangen.
So schnell wie noch nie und mit so viel Geld wie noch nie hat die Politik Maßnahmen ergriffen, die Sicherheit und Halt geben sollen. Für kleine Betriebe, große Konzerne, für Mieter, für Eltern, Kurzarbeiter, für die Krankenhäuser. Ich denke, ich kann sagen, wir mobilisieren, was wir können, um unserem ganzen Land in dieser unsicheren Zeit Sicherheit zu geben.
Am Ende bedankte sich Bundeskanzlerin Merkel nochmal dafür, dass das Land auf die Bürger zählen könne.
Die Audiobotschaft hat für uns Nina Barth in Berlin zusammengefasst. Wie lange dauert das denn noch? Das ist wohl die meistgestellte Frage derzeit in Deutschland. Wann ist ein Ende der Corona-Krise in Sicht? Wann werden die großen Einschränkungen, die jeder momentan in seinem Leben erfährt, wann werden sie wieder gelockert? Es gibt ja verschiedene Daten und Szenarien aktuell, was zum Beispiel die Schulschließungen angeht. Georg Schwarte in Berlin. Nun hat sich heute Kanzleramtschef Braun geäußert und dämpft erstmal die Hoffnungen. Was heißt denn, es gäbe keine schnelle Rückkehr zu normal?
Bei Helge Braun heißt das, wir reden bis zum 20. April, nicht über irgendwelche Erleichterungen. Und ältere Menschen, hat er noch dazu gefügt, müssten möglicherweise deutlich länger noch als Jüngere mit Kontakteinschränkungen rechnen. Und Stichwort rechnen, Helge Braun hat sich die Zahlen angeguckt, die aktuellen Infektionszahlen. Und er sagt, wenn man es schaffe, die Infektionsgeschwindigkeit so zu verlangsamen, dass man 10, 12 oder noch mehr Tage habe, bis zu einer Verdopplung der Fallzahlen. Im Augenblick liegen wir dabei 5,5 Tagen, dann wisse man, dass man auf dem richtigen Wege sei und auf dieser Grundlage und nur auf dieser Grundlage werde rechtzeitig vor dem 20. April eine Strategie für die Zeit danach erarbeitet. Allen möglichen Modellen sei gemein, ältere und vorerkrankte Menschen müssten wirksam vor einer Infektion geschützt werden, bis es einen Impfstoff gäbe. Und den, das hat heute die Forschungsministerin Karliczek gesagt, den wird es wohl nicht vor Ende des Jahres geben.
Die einen seufzen schon, weil sie zu Hause bleiben müssen, die anderen wären gerne zu Hause. Was ist mit den Urlaubern? Das sind ja immer noch nicht längst alle Deutschen, die zu Beginn der Krise im Urlaub waren, wieder zurück. Und wir hören auch, die Rückholaktion wird insgesamt komplizierter.
Die wird jetzt komplizierter, denn in der Tat, das Auswärtige Amt hatte das organisiert, zuerst angeflogen, natürlich die großen Urlaubsregionen, Urlaubszentren. Da konnte man die Touristen sozusagen, die Deutschen auch sehr gut erreichen und dann nach Deutschland zurückholen. Weit über 100.000 sind es ja gewesen schon. Jetzt wird es komplizierter, jetzt hat man die Fernreisenden, Leute, die in Nepal unterwegs sind, Leute, die schwer zu erreichen sind. Und da, das hat der Außenminister Maas heute im Gespräch mit der ARD auch nochmal klargestellt, das wird jetzt dauern, das geht nicht von heute auf morgen.
Vor allem die Versorgung von Kranken ist ja ein ganz zentrales Thema. Die Kliniken signalisieren auch schon, dass auch in Deutschland die Zahl der Intensivbetten zu knapp bemessen sein wird. Aber das ist formuliert mit Blick auf die Zukunft. Ganz aktuell helfen wir noch bei Nachbarländern. Also die Luftwaffe holt Corona-Kranke und hilft aus in Italien und in Frankreich.
In der Tat, heute am Nachmittag ist der Airbus A310 ein Medivac, das ist so eine Art fliegende Intensivstation der Bundeswehr, zurückgekehrt aus Bergamo. Da war die Maschine am Morgen gelandet, hatte 6 schwerste kranke italienische Corona-Infizierte an Bord genommen. Die wurden da behandelt von 3 Ärzten und 3 Bundeswehrpflegern. Dann in Köln anschließend, im Augenblick werden sie weitertransportiert und in verschiedene Krankenhäuser verlegt. Das war der erste Flug. Die Bundeswehr hat mitgeteilt, sie wollen weitere Flugzeuge auch aufrüsten, unter anderem eine Transall und einen Hubschrauber vom Typ CH-53. Denn es wird weitere Flüge geben, weitere Italiener, auch französische Patienten sollen nach Deutschland geholt werden. Das Auswärtige Amt hat mitgeteilt, bislang seien auch mit Unterstützung der deutschen Botschaft in Rom 73 Krankenhausplätze für italienische Patienten hier in 8 Bundesländern vermittelt worden. 30 französische Patienten würden schon in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen behandelt. Mindestens 50 Behandlungsplätze seien Frankreich angeboten worden. Und hier in Berlin, die Charité nimmt ebenfalls 6 Franzosen im Augenblick auf. Die sollen noch an diesem Samstag hier in die Charité kommen.
Aus Berlin informierte Georg Schwarte und das Thema Solidarität wird auch noch später in diesem Echo des Tages ausführlicher behandelt. Wir schauen jetzt aber auf die Entwicklung des Coronavirus in den einzelnen deutschen Regionen. Nach wie vor verzeichnet Nordrhein-Westfalen sehr hohe Zahlen. Mehr als 12.000 bestätigte Infektionsfälle und fast 100 Tote wurden bisher registriert. Keine Todesfälle gab es bisher im Nordosten Deutschlands, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern ist nun ein Mann an den Folgen des Virus gestorben. Die Frage an meine Kollegin Regina Will, was ist bisher bekannt darüber?
Es ist ein 57-Jähriger, der Mitte März in Österreich war, und zwar zum Skifahren. Kurze Zeit später zeigte der Mann aus dem Kreis Ludwigslust Grippesymptome. Ein Test war dann Corona-positiv. Zunächst war der 57-Jährige noch zu Hause. Sein Zustand habe sich dann aber drastisch verschlechtert, sodass er gestern in intensivmedizinische Behandlung kam und dennoch heute früh im Krankenhaus verstorben ist.
Und war das ein eigentlich gesunder Mann?
Nein, war er nicht. Er soll chronische Vorerkrankungen gehabt haben, soweit die Informationen, auf jeden Fall aus dem Landkreis. Und das zeigt, dass es eben nicht nur die Älteren trifft, sondern die Risikogruppe sehr viel größer ist, wie wir auch schon wissen. Es geht durchaus auch um junge oder auch um mittelalte Menschen, die aus welchem Grund auch immer geschwächt sind. Das hat heute auch nochmal Ministerpräsidentin Schwesig sehr eindringlich betont. Und sie hat aufgefordert, die Ausgangsbeschränkungen ernst zu nehmen, unbedingt einzuhalten, eben zum Schutz aller, wie sie sagten, zum Schutz aller Gefährdeten. Sie stellte klar, dass sie nichts von einer Lockerung der Verhaltensregeln halte und dass sie auf jeden Fall bis zum 19. April, also bis nach Ostern, gelten sollten.
Dafür haben sich heute ja auch die anderen Nordländer ausgesprochen und auch mit hartem Durchgreifen gedroht, wenn diese Ausgangsbeschränkungen nicht ernst genommen werden.
Ja, so ist es. Also der Tenor heute war sehr einstimmig. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hat eindringlich an seine Bürger appelliert, zu Hause zu bleiben, alle nicht unbedingt notwendigen Fahrten zu unterlassen und trotz der unzähligen und auch belastenden Einschränkungen, wie er es nannte, durchzuhalten. In Hamburg hat Innensenator Grote das Ganze etwas schärfer formuliert und gerade für das Wochenende jetzt strenge Kontrollen angedroht. Die Polizei werde auch Geldbußen und Strafanzeigen verhängen, wenn sich die Menschen nicht an die bestehenden Regeln hielten. Am Mittag hat das auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann in seiner Rede betont. Gerade der ausgedehnte Ausflugsverkehr an die Küste oder in die Feriengebiete im Land sei tabu.
Und wie haben sich inzwischen die Zahlen der Corona-Infizierten entwickelt?
Beunruhigend leider. Also Mecklenburg-Vorpommern hatte von Donnerstag auf Freitag den bislang höchsten Anstieg an Infektionen. Das Robert-Koch-Institut meldet 48 neue Patienten. Insgesamt sind es in Mecklenburg-Vorpommern 309. Darunter waren erneut auch Bewohner und Mitarbeiter von alten Pflegeheimen. In Schleswig-Holstein sind es zurzeit rund 920 Infizierte, in Hamburg ca. 1760 und in Niedersachsen laut Ministerien mehr als 3480. Also allein im Norden rund 6500 Menschen.
Informationen von meiner Kollegin Regina Will. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 an diesem Samstagsonnabend in einer extra langen Version. Italien ist in der Corona-Krise nach wie vor schwer betroffen. In Europa sind dort die meisten Menschen an den Folgen des Virus gestorben, inzwischen schon mehr als 9000 und längst nicht mehr nur alte oder vorerkrankte Patienten. Die Kliniken sind restlos überlastet, aber auch die Bestatter kommen nicht mehr hinterher. Inzwischen sind auch einige Patienten nach Deutschland gebracht worden, wir haben es gerade eben schon gehört, aber dennoch fühlt sich Italien alleingelassen in der EU. Dazu jetzt unser Korrespondent Jörg Seiselberg in Rom. Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte fordert von der EU eine Erholungsanleihe, um Hilfen für die europäische Wirtschaft zu finanzieren. Ein gemeinsames Schuldeninstrument. Wie soll das genau aussehen?
Ja, das ist ein bisschen anderen Worten das, was er gefordert hat vorgestern in der gemeinsamen Schaltkonferenz mit den anderen Regierungschefs in Europa. Er will sogenannte Euro-Bonds einführen oder auch Corona-Bonds, was signalisieren soll, dass das Ganze wirklich nur dann sein soll, um die Folgen der Krise auszugleichen. Das führt letztendlich dazu, dass das, was beispielsweise ein Land wie Italien an Schulden macht, dann von allen in der Europäischen Union bezahlt werden muss. Da ist Deutschland skeptisch, da sind die Niederlande skeptisch, Finnland und Österreich stellen sich auch dagegen. Und das hat wohl zu relativ harten Kontroversen auch geführt in dieser Schaltkonferenz. Es ist zu hören, dass Conte da wohl sehr aggressiv aufgetreten sein soll. Das zumindest war der Eindruck von deutscher Seite. Also diese Linie verfolgt er weiter, obwohl er sich hat nicht durchsetzen können in dieser Konferenz der Regierungschefs. Er will diese Möglichkeit der Corona-Bonds haben. Das ist das, was er damit meint, wenn er sagt, dass ein neuer Wiederaufbauplan für Europa nach der Coronavirus-Krise da sein muss.
Wie ist denn generell das deutsch-italienisch-deutsche Verhältnis? Wir haben ja vor einigen Tagen miteinander gesprochen, da hieß es ja auch noch, dass ein Deutscher das Virus eingeschleppt haben sollte in Italien. Jetzt inzwischen aber bemüht sich zumindest die Bundeswehr und hilft, fliegt kranke Patienten von Italien nach Deutschland. Wie sehen die Italiener das gerade?
Also es wird auf jeden Fall positiv zur Kenntnis genommen, was Deutschland leistet an medizinischer Hilfe. Da war Deutschland der erste europäische Partner, der aktiv geworden ist. Das ist etwas, was wichtig ist, diese konkrete Hilfe für Italien hier zu leisten. So wird es von vielen im Land gesehen. Die Medien kommentieren das auch positiv, was diese Vermutung anbelangt, dass das Ganze aus Deutschland eingeschleppt wurde. Das ist in der Tat das Ergebnis einer Studie eines Wissenschaftlerteams aus Mailand. Aber das ist eine von mehreren Dutzend, würde ich sagen, über die spekuliert wird, wie das Ganze hier nach Italien gekommen sein soll. Das spielt eigentlich in der aktuellen Debatte keine große Rolle. Die medizinische Hilfe wird als sehr wichtig erachtet, aber seit vorgestern wird das überlagert von der großen Debatte darüber, wie geht es nach der Krise weiter. Ist da Deutschland, sind auch andere Länder zu einer großen Geste Italien gegenüber bereit, hier das, was Italien dann an Schulden machen muss, um aus der Krise rauszukommen, das dann auch gemeinsam zu tragen und zu finanzieren.
Wagt man denn generell schon eine Prognose, ob auch das Urlaubsland Italien in 2020 überhaupt wieder stattfinden kann? Oder traut sich in der aktuellen Situation, wo ja auch dieser Höhepunkt offensichtlich immer noch nicht erreicht ist in Italien, wagt sich da noch keiner an Prognosen?
Nein, Prognosen, die wagt derzeit kaum jemand in Italien, wie lange das dauern könnte. Man hofft natürlich, dass im Sommer die ganze Sache überstanden ist. Was allen klar ist, dass der 3. April, der ja bislang genannt wurde, als Datum, wo die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen aufgehoben werden sollen, dass dieses Datum gehalten werden kann, daran glaubt eigentlich niemand. Da gab es gestern auch erste Signale vom Nationalen Gesundheitsrat beispielsweise. Also da rechnen eigentlich alle derzeit mit in Italien, ist mein Eindruck, dass das über den 3. April auf jeden Fall hinausgehen wird.
Soweit die Lage in Italien. Das war Jörg Seiselberg. Auch Spanien ist sehr schwer betroffen. Es gibt jetzt auch schon sehr viele Todesopfer. Die extremen Beschränkungen für die Bevölkerung sind vor wenigen Tagen um 2 weitere Wochen bis zum 11. April verlängert worden. Die Behörden glauben, den Höhepunkt der Infektionskrise in Spanien bald erreicht zu haben. Marc Dugge.
In Spanien ist die Zahl der Todesopfer erneut stark angestiegen. In den vergangenen 24 Stunden starben 832 Menschen an den Folgen des Coronavirus, so viele wie noch nie. Fast die Hälfte der Opfer entfallen auf die Region Madrid. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer in Spanien auf insgesamt 5.690. Der Anstieg der Todesfälle fällt allerdings etwas niedriger aus als am Tag zuvor. Er stieg um gut 14%. Gestern waren es noch 18 gewesen. Und auch bei der Zahl der Neuinfektionen gibt es Grund zur Hofnung. Sie fiel von 14 auf gut 11%. Nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums beläuft sich damit die Zahl der Infizierten in Spanien seit Beginn der Epidemie auf mehr als 72.000. Allerdings sind mehr als 12.000 davon mittlerweile von der Krankheit genesen, rund 3.000 mehr als gestern. Die Lage in den spanischen Krankenhäusern bleibt allerdings extrem angespannt. Viele Intensivstationen sind weiter völlig überlastet. Nach Angaben der spanischen Regierung landete in der Nacht ein Flugzeug in Madrid mit 1,2 Millionen Atemschutzmasken an Bord. Ein spanisches Militärtransportflugzeug ist außerdem auf dem Weg nach China, um dort medizinisches Material abzuholen.
Soweit die am schwersten betroffenen Länder in Europa. Wir schauen auch über See. Jedem, der immer noch versucht, das Coronavirus zu verharmlosen, sollten die folgenden Zahlen eines Besseren belehren. Denn in den USA haben sich inzwischen mehr als 100.000 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt und damit hat das Land sogar China überholt. Auch die Zahl der Todesfälle steigt rasant. Alleine in New York sind es mehr als 500 inzwischen. Thorsten Teichmann in Washington. Nun sind die USA aber auch sehr groß und vor allem New York ist schon stark betroffen, andere Regionen weniger. Kann man da jetzt trotzdem ein Stimmungsbild zusammenfassen?
Man kann es nicht zusammenfassen, sondern man kann nur sagen, die Stimmung im Land ist sehr unterschiedlich. Also wenn Sie zum Beispiel nach South Carolina schauen, da gibt es nach wie vor eben die Besitzer von Friseurläden, die sagen, bitte macht meinen Laden nicht dicht, nicht wie in anderen Staaten, denn dort ist das noch nicht angeordnet worden. Hier in Washington D.C. zum Beispiel gibt es eine klare Anordnung, dass alle Geschäfte, die nicht wirklich unbedingt wichtig sind in dieser Krise, im Moment zubleiben müssen.
US-Gesundheitsexperten gehen ja auch davon aus, dass der Höhepunkt der Pandemie in den USA noch nicht erreicht ist. Wie lautet da die Prognose und vor allem, wie viel wird denn inzwischen bei Ihnen getestet?
Es wird eben deutlich mehr getestet, deswegen steigen die Zahlen im Moment so an. Es sind insgesamt 105.000 bekannte Infektionen in den USA im Moment derzeit. Die Zahl wird weiter steigen, das ist allen Städten, allen Landkreisen klar. Je mehr Testkits tatsächlich zur Verfügung stehen, da gibt es nur ein Problem. Es gibt an einigen Orten immer noch nicht genügend Tests. Puerto Rico zum Beispiel, ein Außengebiet der USA, eine Insel in der Karibik, soll weitere Tests bekommen. 200.000 sind versprochen, ist aber völlig unklar. unklar, ob die Regierung die bisher gekauft hat und versandt hat. Da braucht man dringend Tests, um sich ein Bild zu machen, wie weit ist eigentlich diese Krise vorangeschritten und gibt es bereits Übertragungen zwischen den einzelnen Menschen oder sind das alles Menschen, die zum Beispiel aus New York nach Puerto Rico geflogen sind. Also das alles können Behörden im Moment nicht sagen und das bringt die große Unsicherheit mit sich und die, auch zum Teil Panik, denn man muss nach wie vor sagen, 15% der Infizierten sind im Moment auf Krankenhausbetten angewiesen, eine Minderheit, nicht die Mehrheit der Infizierten.
Kommen wir noch zur Linie des US-Präsidenten von Donald Trump. Die ist ja nicht ganz stringent. Zunächst war ihm die US-Wirtschaft wichtiger, die wollte er bis Ostern wieder ankurbeln. Inzwischen sind es aber doch die Patienten, oder?
Nein, das ist nicht gesagt. Es geht vor allen Dingen um natürlich seine Wiederwahl im November. Das ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Das sagt er ja auch so. Dann ist ihm wichtig, dass die Gouverneure die Hilfe von der Bundesregierung brauchen, ihn gut behandeln. Auch das hat er eingeräumt. Wer ihn nicht gut behandelt, der kriegt womöglich weniger Hilfe. Und jetzt stellt er sich vor allem eben als Krisenpräsident, als Krisenlöser dar. Er wird heute noch nach Norfolk in Virginia reisen und dort ein Krankenhausschiff der US Army auf den Weg schicken nach New York. All das sind natürlich öffentlichkeitswirksame Darstellung. Die Debatte darüber, was die USA aber in den Wochen hätten tun können, bevor es jetzt wirklich zum Ausbruch der Krise kam, die Debatte geht weiter und die Kritik an der US-Administration und an den Führungen in den einzelnen Bundesstaaten, die bleibt auch.
Und wenn Sie gerade den Wahlkampf schon ansprechen, wie groß ist denn die Zustimmung noch? Also auch mit Blick auf sein Krisenmanagement, Donald Trump, wird er eine zweite Amtszeit bekommen?
Ja, die Zustimmung steigt. Also wie das immer zu sehen ist in Krisen in den USA, der Präsident ist im Fernsehen zu sehen und damit bringt er auch die Menschen hinter sich. Das ist bei Trump nicht anders als bei anderen Präsidenten, nicht mit so hohen Zustimmungswerten. Aber was wir gesehen haben ist, bei aller Kritik, dass die Zustimmung auch bei Demokraten, auch bei Unabhängigen vor allen Dingen, also Amerikaner, die sich politisch unabhängig einordnen, dass die Zustimmung für den Präsidenten in der Krisensituation steigt.
Informationen und Einschätzungen von Thorsten Teichmann aus Washington. Ja, und Donald Trump war nicht der Einzige, der erstmal wegschauen wollte. Lange haben einige Staats- und Regierungschefs alle Augen zugekniffen und nicht ernsthaft daran gearbeitet, ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger zu schützen vor dem Coronavirus. Inzwischen haben aber die meisten begriffen, wie wichtig es ist, die Pandemie einzudämmen. Auch in Russland werden nun Maßnahmen verschärft, beobachtet unsere Korrespondentin Marta Wilczynski.
Der Moderator des russischen Nachrichtenkanals Rassia 24 trägt wie gewohnt Hemd und Sakko. Trotzdem sieht er anders aus. Er sitzt auch nicht im Studio. Wir sitzen weiterhin zu Hause und machen von hier aus unsere Live-Übertragung. In Russland wurden zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus eingeführt. Firmen und Behörden haben ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Und auch wir senden live aus der Distanz. Sie sehen, es funktioniert. Statt des Sendernamens steht in der rechten oberen Ecke Sidim Durma. Wir sitzen zu Hause. Ein Slogan, der zugleich auch die Kehrtwende des staatsnahen Fernsehsenders in Sachen Corona-Berichterstattung markiert. Denn vor einigen Wochen klangen Berichte über das neuartige Virus noch ganz anders. Dramatische Bilder aus China, später auch aus anderen betroffenen, vor allem europäischen Ländern. Oft flankiert von Reportern, die versicherten, hier ist alles in Ordnung, Russland habe die Lage unter Kontrolle. Als die Zahl der Corona-Infektionen aber auch hier immer weiter anstieg, schwenkten Politik und Fernsehen um auf Salamitaktik. Den Auftakt machte ein Interview mit einem Virologen, der ein Szenario vorstellte, das bisher fast ausschließlich in regierungskritischen Medien zu hören und zu lesen war. Ich habe das Gefühl, dass wir etwa 3 Wochen hinter Italien zurückliegen. Im Grunde genommen muss man davon ausgehen, dass sich die gleiche Geschichte bei uns wiederholt. Kurz darauf ließ sich Präsident Putin persönlich die Infektionsklinik in Kommunarka zeigen, im gelben Schutzanzug mit großer Atemschutzmaske, begleitet von Fernsehkameras, auch beim Umziehen. Es waren die Bilder des Tages. Der Höhepunkt des Strategiewechsels aber kam erst noch. Eine kurzfristig anberaumte Fernsehansprache Putins an die russischen Bürger. Bitte denken Sie nicht, wie es so oft bei uns der Fall ist, das wird mich schon nicht treffen. Es kann jeden treffen. Daher nun der deutliche Appell des Präsidenten, sich diszipliniert, verantwortungsvoll und solidarisch zu verhalten und zu Hause zu bleiben. Ein Appell, den der staatsnahe Nachrichtenkanal Rasiert Vatsacitiri nun auch regelmäßig wiederholt. Mit kleinen Einspielern und Aufrufen der Moderatoren. Schauen Sie uns zu, bleiben Sie zu Hause, passen Sie bitte auf sich auf. Die Lage ist ernst, so der neue Tenor. Trotzdem heißt es auch wie vorher schon, es sei alles unter Kontrolle.
Aus Moskau war das Marta Wilczynski und soweit unser Überblick über andere Länder in Zeiten der Corona-Krise. Im zweiten Teil des Echo des Tages beschäftigen wir uns unter anderem damit, dass Tirol eine Sammelklage droht. Jetzt aber erst die Nachrichten.
Nachrichten.
Die Menschen in Norddeutschland halten sich. Hannover. Die Menschen in Norddeutschland halten sich offenbar in den meisten Fällen an das bestehende Kontaktverbot. Innenminister Pistorius erklärte, in Niedersachsen befolgten die Bürger die aktuellen Regeln überwiegend. In den anderen Fällen sei die Polizei eingeschritten. Unter anderem zeigten die Beamten am Maschsee in Hannover mit mehreren Wagen Präsenz. Zuvor hatte bereits die Hamburger Polizei betont, trotz des guten Wetters sei es zu keinen größeren Verstößen gekommen. Ähnlich äußerten sich die Beamten in Schleswig-Holstein. Positive Rückmeldungen gab es auch aus Rostock und Neubrandenburg. Derzeit sind bundesweit Ansammlungen von mehr als 2 Personen verboten. Ausnahmen gelten nur für Angehörige, die im eigenen Haushalt leben. Kanzlerin Merkel dankte in ihrem Audio-Podcast den Bürgern für ihre Disziplin. Wolfsburg. In einem Pflegeheim in der niedersächsischen Stadt sind 12 Menschen an einer Corona-Infektion gestorben. Oberbürgermeister Moors, die Heimleitung und der Träger haben sich nach eigenen Angaben trotz mehr als 70 weiterer positiver Tests entschieden, das Gebäude nicht zu evakuieren. Zur Begründung hieß es unter anderem, die Menschen würden sich in einem anderen Haus überhaupt nicht mehr zurechtfinden. Künftig würden negativ getestete Bewohner von solchen mit positivem Befund getrennt. Insgesamt leben etwa 165 vorwiegend Demenzkranke in dem Heim in Wolfsburg. Moors erklärte, die bislang Gesunden sollten nun alle 3 Tage erneut auf das Virus getestet werden. Berlin. Industrie und Handwerk haben die Bundesregierung aufgefordert, die Regelungen zum Kurzarbeitergeld schnellstmöglich auf Lehrlinge auszuweiten. Handwerkspräsident Wollseifer sagte der Welt am Sonntag, anderenfalls drohe Auszubildenden die Kündigung. Ähnlich äußerte sich der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages DERKS. Die rund 1,3 Millionen Auszubildenden in Deutschland sind von der Kurzarbeitergeldregelung bisher ausgenommen. Die Betriebe müssen ihnen laut Bundesausbildungsgesetz auch ohne Arbeit für 6 Wochen die volle Vergütung weiterzahlen. Rom. Italiens Ministerpräsident Conte sieht die Europäische Union vor einer wichtigen Weichenstellung. Die europäische Struktur könne ihre Existenzberechtigung verlieren, wenn die EU bei der Bewältigung der Corona-Krise jetzt Fehlentscheidungen treffe, äußerte Conte in einem Zeitungsinterview. Er verlangte einen gemeinsamen Wiederaufbauplan, ähnlich dem Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg. Die EU müsse sofort Maßnahmen ergreifen, damit kommende Generationen nicht die Kosten einer zerstörten Wirtschaft zu tragen haben. Italien ist besonders stark von dem Virus betroffen. Wie der italienische Zivilschutz am Abend mitteilte, sind in dem Land bisher mehr als 10.000 Menschen gestorben. Auch Frankreichs Präsident Macron verlangte mehr europäische Solidarität. Genf. In Neuseeland, Fidschi und Australien hat die weltweite Klimaschutzaktion Earth Hour begonnen. Dort gingen an berühmten Bauwerken und in Wohnungen für eine Stunde die Lichter aus. In Deutschland wollen sich mindestens 360 Städte beteiligen. Unter anderem sollen die Lichter am Kölner Dom und am Brandenburger Tor in Berlin ausgehen. Mit der Aktion will die Umweltschutzorganisation Worldwide Fund for Nature ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz setzen. Die Dunkelheit soll auf Ressourcenverschwendung hinweisen. Rund um den Globus gehen jeweils um 20.30 Uhr Ortszeit für eine Stunde die Lichter aus. Erstmals hatte die Earth Hour 2007 in Sydney stattgefunden. Berlin. In der kommenden Nacht beginnt in Europa die Sommerzeit. Die Uhren werden um 2 Uhr um eine Stunde vorgestellt. Dadurch ist es in den Abendstunden länger hell. Die Sommerzeit gilt bis Ende Oktober. Das EU-Parlament hat im vergangenen Jahr dafür gestimmt, die Zeitumstellung nach dem Jahr 2021 aufzugeben. Damit eine Änderung kommt, müssen die Mitgliedstaaten zustimmen. Bisher gibt es dafür keine Pläne. Das Wetter am Abend locker bis gering bewölkt und trocken, 7 bis 11 Grad. Morgen zunächst dichte Wolken, teils mit Regen oder Schneeregen. Am Nachmittag freundlicher mit Auflockerungen, Höchstwerte 3 bis 7 Grad. Die Zeit, es ist 18.34 Uhr.
Willkommen zum zweiten Teil unserer Sendung. Und falls Sie jetzt erst eingeschaltet haben, immer am Wochenende beginnt das Echo des Tages bis auf Weiteres schon um 18.05 Uhr. Wir wollen Sie auch an diesen Tagen umfassend informieren. In den kommenden 25 Minuten geht es unter anderem um die Zeitumstellung und um den HSV, der sich von Vorstandschef Hoffmann trennte. Zuerst aber dies. Die Corona-Krise beeinflusst viele Bereiche. Auch die Anwaltschaft hat damit zu kämpfen. Jetzt geht es vor allem darum, dass auch in Krisenzeiten der Rechtsstaat funktioniere und auch erhalten bleibe, sagte der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer Ulrich Wessels. Meine Kollegin Claudia Venor, Redakteurin für Rechtspolitik, hat mit ihm gesprochen.
Die Corona-Krise stellt auch die Anwaltschaft vor große Herausforderungen. Freiberufler stehen ja insgesamt vor ungewissen finanziellen Risiken. Wie sehr und wie überhaupt ist die Anwaltschaft davon betroffen?
Viele Kolleginnen und Kollegen blicken verständlicherweise voller Sorge in eine wirtschaftlich ungewisse Zukunft. Aber ganz wichtig, wir als Anwaltschaft sind unverändert für unsere Mandantinnen und Mandanten zu erreichen. Das wird sichergestellt durch telefonische Beratungen, durch E-Mail-Verkehr, aber teilweise auch durch Videokonferenzen, die geführt werden. Aber ganz entscheidend ist, wir als Anwälte sind, wie das so schön heißt, Organ der Rechtspflege. Und deswegen sind und bleiben wir auch die ersten Ansprechpartner für unsere Mandantinnen und Mandanten und sichern dadurch den Zugang zum Recht.
Schauen wir uns das trotzdem noch mal ganz praktisch an. Es gibt ja inzwischen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Wie sehr beeinflusst das ganz praktisch den Verkehr zwischen Anwaltschaft und Mandanten?
Es beeinflusst die Kontaktaufnahme schon sehr. Viele Mandantinnen und Mandanten sind verunsichert, was dürfen sie nicht, über die Regelungen zu den Kontaktverboten. Aber eins ist ganz klar, der Besuch beim Anwalt, bei der Anwältin ist weiterhin erlaubt. Und es ist sehr einfach für die Bürgerinnen und Bürger oder für die Mandanten und Mandantinnen, durch eine telefonische Nachfrage zu klären, wie man am besten den Kontakt aufnehmen kann und die rechtlichen Fragen gelöst bekommt.
Schauen wir jetzt mal sozusagen auf die Krisengesetzgebung, die auch Freiheitsrechte einschränkt in dieser Ausnahmesituation. Heiligt der Zweck, die Pandemie zu bewältigen, jedes Mittel? Wie sehen Sie das?
Wenn Sie fragen, ob durch die Pandemie jedes Mittel geheiligt wird, ist die klare Antwort nein. Der Zweck kann per se nie ohne den Blick auf die Details die Mittel heiligen und rechtfertigen. Gerade Maßnahmen, die eine hohe Eingriffsqualität haben, also in die Grundrechte unserer Bürger eingreifen, alle Freiheitsrechte betreffen, bedürfen immer einer sehr sorgfältigen Abwägung zwischen Ziel und Schutzgut. Und Regelungen, die jetzt aus Anlass der Pandemie auf den Weg gebracht werden, die müssen dann auch, das haben wir schon nachdrücklich gefordert, mit einem klaren Enddatum versehen werden. Ich sage ganz gerne, es gibt auch den Rechtsstaat nach Corona und dieser Rechtsstaat darf nicht durch Maßnahmen während der Corona-Krise präjudiziert und gestaltet werden, also keine vollendeten gesetzgeberischen Tatsachen schaffen.
Ist denn der Rechtsstaat in Gefahr? Sind Sie in Sorge? Denn immerhin hat ja der Bundestag über diese Gesetze jetzt entschieden.
Wenn man jetzt sagen würde, man wäre überhaupt nicht in Sorge, wäre das sicher nicht richtig. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass unser Rechtsstaat funktioniert. Und zwar gerade auch in einer Krise. Und dafür sind wir als Anwaltschaft, sind die Kolleginnen und Kollegen auch da. Denn wir sorgen auch dafür, indem wir auch entsprechende Maßnahmen anfordern, dass die Gerichte weiterarbeiten, dass das notwendige Maß an Rechtssicherheit dadurch geschaffen wird. Und wir begrüßen durchaus, dass der Gesetzgeber auch sehr konzentriert und schnell jetzt reagiert hat. Dabei sind wir uns bewusst, Und ich glaube, das gilt auch für den Gesetzgeber, dass natürlich im Rahmen solcher schnell gefassten Beschlüsse auch Unschärfen vorkommen, Fehler gemacht werden oder vielleicht die Folgen nicht hundertprozentig bedacht werden. Aber das kann man nachjustieren, wenn die Gesetze, so wie wir es auch gefordert haben, ein Enddatum haben. Und wir setzen uns dafür ein und wir begleiten auch diese gesamten Gesetzgebungsvorhaben. Wir sind in der Lage, dort sehr schnell zu reagieren.
Wird denn die Anwaltschaft in die gesetzgeberischen Krisengesetze, nenne ich es jetzt mal, einbezogen?
Wir werden einbezogen, vielleicht nicht in dem Maße, wie wir uns das wünschen. Wir haben allerdings an unsere Justizministerin, Frau Lambrecht, schon ein Schreiben gerichtet und auch ihr angeboten, dass wir sehr kurzfristig in Form von Fachgesprächen und Stellungnahmen Initiativen unterstützen wollen und werden. Denn eins ist auch ganz wichtig, wir sind ja diejenigen, die Recht tagtäglich anwenden. Das heißt, wir können auch sehr gut beurteilen, welche Folgen rechtliche, gesetzliche Maßnahmen haben. Und das ist wichtig, gerade in dieser Zeit einzubringen, damit nicht Folgen entstehen, die wir nicht für sinnvoll erachten und nicht für rechtsstaatlich erachten. Also, wir erheben unsere Stimme, wenn es nötig ist.
Herr Dr. Wessels, was ist denn Ihr Appell an die Regierung in dieser Ausnahmesituation?
Wir erwarten, dass alle anstehenden Entscheidungen mit Augenmaß getroffen werden. Als Juristen reden wir gerne von der Verhältnismäßigkeit. Und auch in einer Krise wie dieser, die wir uns so, glaube ich, alle nicht haben vorstellen können, ist es notwendig, dass die verfassungsmäßig gebotene Verhältnismäßigkeit gewahrt wird. Und wie ich eben gesagt habe, wir als Anwaltschaft sind die Profis, wenn es um die Anwendung von Gesetzen geht. Und das meine ich jetzt nicht in einer überheblichen Weise, sondern das Recht ist nun mal unser tägliches Brot. Und dementsprechend halten wir es für notwendig, dass wir auch die Gesetzgebung immer weiter unterstützen, wie wir das in der Vergangenheit immer getan haben und auch in Zukunft tun werden. Wir müssen wissen, wir verfügen über 30 Fachausschüsse mit Experten zu allen denkbaren Rechtsgebieten. Und deswegen unser Appell, bezieht uns gerne ein, wir helfen noch lieber.
Das meint Ulrich Wessels, er ist Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer. Auf deren Internetseite www.brak, also bundesrechtsanwaltskammer.de, gibt es aktuelle Rechtsinformationen zur Corona-Krise. Und in Österreich könnte die Corona-Pandemie zumindest für das Bundesland Tirol jetzt tatsächlich auch ein juristisches Nachspiel haben. Die Kritik an der Landesregierung, vor allem am Verhalten bezüglich des beliebten Wintersportorts Ischgl als möglicher Keimzelle des Coronavirus, reißt seit Tagen nicht ab. Und es fällt auf, dass sich Bundeskanzler Sebastian Kurz bisher recht verhalten dazu geäußert hat. Mehr aus Wien von Stefan Oschwart.
Tiroler Verantwortlichen droht im Zuge der Corona-Pandemie eine Sammelklage. 400 Skifahrer, die meisten aus Deutschland, hätten sich bereits zwei Tage nach einem entsprechenden Aufruf gemeldet, teilte Österreichs Verbraucherschutzverein VSV mit. Die meisten hätten in Ischgl und im Paznauntal Urlaub gemacht. Die Gegend gilt als Herd für hunderte Infektionen mit dem neuen Coronavirus in ganz Europa. Ein 57-jähriger Skifahrer aus Mecklenburg-Vorpommern verstarb jetzt an Covid-19. Er war im März noch zum Skifahren in Österreich gewesen, teilten die Behörden mit. Seit 18. März steht ganz Tirol unter Quarantäne. Österreichs Verbraucherschützer hatten wegen des unzureichenden Katastrophenmanagements in Tirol bereits Anzeige gegen Tirols Landeshauptmann Platter, Bürgermeister, Seilbahngesellschaften und weitere Behördenvertreter erstattet. Für eine Sammelklage sammelt der VSV jetzt Zeugenaussagen, um zu belegen, Zitat, dass die Schließung des Skiresorts aus kommerziellen Gründen hinausgezögert wurde. Einem Bericht des ZDF zufolge war in einem Gastronomiebetrieb in Ischgl bereits Ende Februar ein Corona-Infektionsfall bekannt geworden. Der Lokalbetreiber hatte den Vorfall aber weder den Kontaktpersonen noch den Gesundheitsbehörden gemeldet. Stattdessen blieb das Lokal noch zwei weitere Wochen geöffnet. Auch österreichische Medien hatten darüber berichtet, wie örtliche Politiker und Lobbyisten direkt Einfluss genommen haben, damit das Tourismusgeschäft nicht gefährdet werde. Die Die Tageszeitung Der Standard wirft nun auch der Regierung in Wien vor, bereits frühzeitig von den Vorfällen in Tirol gewusst, dies aber aus parteipolitischen Gründen verschwiegen zu haben. Die beschuldigten Politiker in Tirol gehören der konservativen ÖVP von Bundeskanzler Kurz an.
Informationen von Stefan Oschwart. Wie so oft sind auch in diesen Tagen die besonders leidtragend, die auch schon vorher Unterstützung benötigten. Seien es obdachlose Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, alte Menschen, die alleine leben oder auch Kinder aus sozial schwachen Familien. Über Letztere habe ich mit Annalisa Hesse gesprochen von der Kinderstiftung Die Arche. Sie ist Einrichtungsleiterin am Standort Billstedt. Frau Hesse, Sie mussten ja auch schließen. Wie viele Kinder betreuen Sie denn normalerweise? Welche Angebote gibt es?
Normalerweise versorgen wir an unseren zwei Standorten in Jenfeld und Billstedt um die 400 Kinder. Wir haben offene Häuser, das bedeutet, die Kinder kommen nach der Schule vorbei, können bei uns ein kostenloses Mittagessen erhalten, Hausaufgabenhilfe und dann ihren Nachmittag bei uns verbringen mit vielen verschiedenen Freizeitangeboten. Zweimal in der Woche bieten wir auch ein Abendessen und darüber hinaus sind wir auch in Kontakt mit den Familien und versuchen die auch zu unterstützen, wo Unterstützungsbedarf da ist.
Also ein ganz breites Angebot, das Sie da abdecken. Das geht jetzt alles nicht mehr. Wie stehen Sie in Kontakt mit den Kindern, aber auch den Familien?
Wir machen das über verschiedene Dinge. Das eine ist, dass wir merken, dadurch, dass eben die Schulen geschlossen sind, die Kitas und eben auch wir, dass es bei einigen Familien sehr herausfordernd wird, die Kinder ausreichend eben mit Essen zu versorgen, weil eben das Mittagessen in zum Beispiel unserer Einrichtung oder der Schule wegfällt. Deshalb ist das eine, was wir machen, dass wir Lebensmittelpakete an Familien verteilen. Das andere ist, dass es uns ganz wichtig ist, Kontakt zu halten, weiterhin für die Kinder und die Familien da zu sein. Das machen wir, indem wir sie regelmäßig anrufen oder auch über WhatsApp-Gruppen, wo wir sie auch mit ganz vielen verschiedenen Angeboten versorgen, um auch ein bisschen was gegen die Langeweile zu tun. Zum Beispiel schicken wir ihnen regelmäßig Bastelangebote, Spielideen, eine Challenge des Tages. Und so versuchen wir eben den Kontakt zu halten und ihnen vor allen Dingen auch zu zeigen, dass wir weiterhin für sie da sind, dass wir sie nicht vergessen haben und dass sie nicht alleine sind, weil das ist für einige jetzt natürlich auch eine Herausforderung, wenn man die Wohnung nicht verlassen kann.
Und was bekommen Sie zurück, Frau Hesse? Also wenn Sie sagen, Sie machen ganz viele Angebote, was kommt da an Rücklauf, auch an Erfahrungsberichten der Kinder?
Die Kinder freuen sich sehr darüber. Wir bekommen ganz viele, ganz wunderbare Sprachnachrichten, wo Kinder uns sagen, wie sehr sie uns vermissen und wie sehr sie sich freuen, dass wir weiterhin für sie da sind. Auch ganz viele Eltern sind sehr, sehr dankbar und schreiben zurück, wie toll sie das finden, dass wir da eben weiterhin auch Angebote machen. Und gerade eben auch für die Lebensmittelversorgung sind einige Eltern sehr, sehr dankbar.
Wir hören ja jetzt auch sonst von vielen Eltern, dass sie jetzt im Homeschooling gefordert sind. Und eigentlich im Großen und Ganzen habe ich so den Eindruck, bei den meisten läuft es ganz gut. Wie sehen Sie das jetzt? Weil Sie betreuen ja Kinder, bei denen im Normalfall schon eine gewisse Überforderung der Eltern besteht.
Das ist tatsächlich auch gerade eine Herausforderung. Da versuchen wir auch, die Kinder zu animieren durch so eine Art kleines Belohnungssystem, dass sie uns täglich Fotos schicken von den Hausaufgaben, die sie gemacht haben, um sie eben auch zu ermutigen, das auch wirklich zu machen. Und wenn sie Fragen haben, können sie uns auch kontaktieren. Ich habe vor kurzem auch einem Mädchen über WhatsApp-Videoanruf bei ihren Hausaufgaben geholfen, weil sie eine Frage hatte und niemand zu Hause war, der ihr die beantworten konnte. Also da versuchen wir auch tatsächlich so eine Art Hausaufgabenhilfe online so ein wenig aufrechtzuerhalten. Bei unseren Teenagern ist es tatsächlich auch noch ein bisschen herausfordernder, weil wir einige haben, die jetzt für ihre Abschlussprüfung lernen und da zu Hause auch wenig Ruhe ist, um sich zurückzuziehen. Da haben wir es auch schon so gemacht, dass wir Einzelne dann in unser Haus gelassen haben, um eben ihnen die Möglichkeit zu bieten, doch mal in Ruhe lernen zu können.
Sagt Annalisa Hesse von der Kinderstiftung Die Arche, ein rein spendenfinanziertes Projekt. Jetzt kommen wir zu eventuellen Krisengewinnlern. Abrechnungsbetrug in der ambulanten Pflege. Schon seit Jahren haben Ermittlungsbehörden mit diesem Phänomen zu tun. Trotz gesetzlicher Initiativen hat sich nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks und der Welt am Sonntag bis heute da nur wenig geändert. Und Experten gehen davon aus, dass die schwarzen Schafe der Branche für ihre betrügerischen Absichten jetzt die Corona-Krise ausnutzen könnten. Denn die Kontrollen sind vorerst weitgehend ausgesetzt. Mehr aus Berlin von Annemeier Fünfinger.
Die Corona-Krise. Längst hat sie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zum Handeln gezwungen, auch im Bereich der Pflege. Hier gilt seit der vergangenen Woche die Devise: weniger Bürokratie.
Der Pflege-TÜV wird zunächst bis Ende September ausgesetzt. Das heißt für die Pflegeeinrichtungen einen deutlich reduzierten Dokumentationsaufwand.
Natürlich ist es richtig, dass sich Pflegedienste jetzt auf die Versorgung konzentrieren, sagen Fehlverhaltensbeauftragte von Krankenkassen, mit denen BR Recherche und die Welt am Sonntag gesprochen haben. Offiziell wollen sie sich nicht zitieren lassen. Zu heikel ist das Thema, denn ihrer Einschätzung nach spielt die Corona-Krise den Pflegediensten in die Hände, die bisher schon nicht korrekt abgerechnet haben. Durch den Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal in der Intensivpflege oder die Abrechnung von nicht erbrachten Leistungen. 2017 hatten BR Recherche und die Welt am Sonntag berichtet, dass in Deutschland ein Netzwerk aus 230 betrügerischen Pflegediensten, viele mit russisch-eurasischem Hintergrund, aktiv ist. Zwar weitete das Bundesgesundheitsministerium die gesetzlichen Kontrollmöglichkeiten von Pflegediensten aus, dennoch machen viele mit dem Abrechnungsbetrug weiter.
Eine Trendwende ist nicht erkennbar.
Oder
die Anzahl der Verfahren ist gestiegen, die Anzahl der Strafanzeigen ist erheblich gestiegen.
So lauten Antworten von Staatsanwaltschaften, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Abrechnungsbetrug in der Pflege beschäftigen. In Berlin laufen aktuell rund 100 Ermittlungsverfahren bei den drei Schwerpunktstaatsanwaltschaften in Bayern, München, Hof und Nürnberg-Fürth sind es zusammen etwa 80. Nach Einschätzung des Bundesrechnungshofes, kurz BRH, liegt das unter anderem am Kontrollsystem. Im November 2019 hat der BRH einen bisher unveröffentlichten Bericht erstellt. In dem gut 40-seitigen Papier, das BR Recherche und der Welt am Sonntag vorliegt, bemängelt die Behörde, dass immer noch zu viele Qualitätsprüfungen von Pflegediensten vorher angemeldet werden müssen. Diesen Vorlauf nutzen manche Pflegedienste, so der BRH,
um etwaige Qualitätsmängel bei der Betreuung zu beseitigen. Zum Beispiel Dokumentationsfehler, fehlerhafte Dienstpläne, Hinweise auf nicht ausreichend qualifiziertes Personal.
Das Bundesgesundheitsministerium betont auf Anfrage, es seien sehr wohl unangemeldete Anlassprüfungen möglich. Der Schaden für die Allgemeinheit ist beträchtlich. Nach einer Studie der britischen University of Portsmouth aus dem Jahr 2015 fließen jährlich 6% aller Ausgaben im Gesundheitswesen durch Abrechnungsbetrug in kriminelle Hände. Bei rund 11 Milliarden Euro, die die gesetzlichen Kassen in Deutschland pro Jahr für die Pflege ausgeben, wären das 600 Millionen.
Und mitten in der Corona-Krise gerät auch der Fußball-Zweitligist Hamburger SV in die Schlagzeilen. Aber nicht mit Ergebnissen, sondern mit einem seit langem schwelenden Machtkampf im Vorstand des Vereins. Der Machtkampf ging heute zu Ende. Einer hatte das Nachsehen, und zwar Vorstandschef Bernd Hoffmann. Der 57-Jährige muss gehen. Einzelheiten von unserem Sportreporter Lars Pegelow.
Der Aufsichtsrat des HSV tagte heute 4 Stunden am Volksparkstadion. Dann wurde der personelle Rundumschlag bekannt gegeben. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt. Bis auf Weiteres sollen die verbliebenen Vorstandsmitglieder Jonas Bold und Frank Wettstein die Geschäfte weiterführen. Damit hat der Aufsichtsrat ausdrücklich der Empfehlung seines bisherigen Vorsitzenden Max Arnold Köttgen widersprochen. Aus diesem Grund ist Köttgen von seinem Posten zurückgetreten. Mit ihm verlässt Thomas Schulz den Aufsichtsrat. Neuer Vorsitzender des Kontrollgremiums ist Ex-Profi Marcel Jansen. Hintergrund aller Personalrochaden sind Vertrauensprobleme innerhalb der HSV-Führung. Marcel Jansen erklärte auf der Internetseite des HSV: Wir können uns in dieser schwierigen Krisenzeit keine Energieverluste leisten.
Wir bleiben bei den Fußballprofis. Die sind ja eigentlich Spielkinder, und zwar so ziemlich alle. Aber in Zeiten von Corona und Kontaktsperren gelten eben für alle auch dieselben Regeln. Und das heißt auch für die millionenschweren Fußballstars, genau wie für uns alle, zu Hause bleiben. Das sorgt teilweise für seltsame Anwandlungen bei unseren Fußballern, teilweise aber auch für richtig gute Aktionen. Philipp Hofmeister hat Kurioses und Sinnvolles aus dem Homeoffice der Fußballer gesammelt und wir hören zuerst mal rein, was Toni Kroos so treibt.
Hallo Leute, auch ich wollte nochmal eindringlich darauf hinweisen an alle, bleibt zu Hause. Bleibt oder werdet gesund.
So klingt der derzeit wohl prominenteste Jugendtrainer Fußball Deutschlands. Toni Kroos, Weltmeister, Superstar und in diesen Corona-Tagen vor allem eins, Vorbild. Denn Kroos macht aus dem Homeoffice eine Tugend und hat Tonis Home-Challenge ins Leben gerufen.
Ich werde ab jetzt täglich ein kleines Video posten mit einer Übung im Bereich Fußball und ihr könnt die ohne Probleme überall nachmachen, vor allem natürlich auch in jeder Wohnung zu Hause. Und ja, ich freue mich, wenn das euch ein bisschen Abwechslung bringt.
Zum Beispiel durch einen selbstgebauten Parcours im Wohnzimmer dribbeln. Für alle, die ihre Übungen ins Netz stellen, gibt's obendrein signierte Trikots oder Bälle zu gewinnen. Und die Jugend macht begeistert mit. Ohnehin spielen Kinder gerade eine große Rolle im Leben der Quarantänefußballer. Kinder als Kurzhantelersatz, Kinder als Liegestützzusatzgewicht wie bei Bayern-Torjäger Robert Lewandowski. Hausarrest schweißt Fußballerfamilien so richtig zusammen. Weltmeister Shkodran Mustafi hat einen Heidenspaß dabei, trotz Dauerbelagerung seiner Kids das Bällchen hochzuhalten. Und wenn es mit der Pille mal zu langweilig wird, muss häufig die Klopapierrolle als Jonglierobjekt her. Von Lionel Messi bis Jerome Boateng, alle bezwingen sie in den sozialen Medien diesen schier unzähmbaren Gegner. Wer danach hungrig ist, könnte sich vielleicht bei Thomas Müller etwas Leckeres zu essen abholen. Denn der Bayern-Star schlüpft derzeit offenbar häufiger mal in seine zweite Persönlichkeit als Sternekoch.
Ja, grüß euch Leute, hier ist der Alfons. Heute gibt's einmal Käsespätzle, habe ich gemacht. Schaut einmal das her, mit einem Gurkensalat. Prost, Mahlzeit.
Prost Mahlzeit dem, der es schafft, sein manchmal sicher eintöniges Homeoffice maximal kreativ zu gestalten.
Fußballstars geben sich da große Mühe. Philipp Hofmeister war das. Und auch das betrifft uns alle, egal ob arm oder reich, Profi, Fußballer oder nicht. In der kommenden Nacht werden die Uhren wieder eine Stunde vorgestellt. Und wir verlieren eine Stunde Schlaf. Kritiker der Zeitumstellung sagen ja nach wie vor, das sei ungesund für unseren Biorhythmus. Und 2018 hatte die EU-Kommission ja auch eine europaweite Online-Befragung gestartet. Und dabei kam heraus, dass über 80% der Teilnehmer die Abschaffung dieser Zeitumstellung wollten. Nichtsdestotrotz, in der kommenden Nacht geht es wieder eine Stunde vor.
Eigentlich hätte sie ihren 40. Geburtstag heute Nacht gar nicht erleben sollen, die Zeitumstellung. Also wenn es nach der EU-Kommission gegangen wäre, denn dann wäre längst Schluss mit dem 1980 in beiden Teilen Deutschlands eingeführten Uhrendrehen. Denn im Spätsommer 2018 verkündete der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker:
Die Zeitumstellung gehört abgeschafft.
Vor allem im deutschsprachigen Raum ist die Zeitumstellung seit Jahren umstritten. Eine Umfrage jagt regelmäßig die nächste. Auch jetzt wieder, da stellte eine Krankenkasse fest, dass nach dem Umstellen jeder dritte Bundesbürger Probleme habe, morgens aufzustehen. Jeder fünfte sei tagsüber gereizt und jeder siebte schlafe abends schlechter ein. Und die übergroße Mehrheit sehe ohnehin keinen Sinn mehr darin, heute Nacht die Uhr eine Stunde vorzustellen und im Herbst dann wieder zurück. Das erste Mal gab es für die Deutschen übrigens bereits von 1916 bis 18 eine Sommerzeit. Das Argument damals, um das Tageslicht für Landwirtschaft und Rüstungsindustrie einfach besser nutzen zu können, hieß es. Ganz ähnlich ließ Hitler auch im Zweiten Weltkrieg verfahren. Erst 1950 wurde das Ganze wieder abgeschafft. Dann war 30 Jahre Ruhe, bis sich beide deutschen Staaten 1980 eben auf eine neue Sommer- und Winterzeit einigten. Die gilt seitdem und wurde 1996 auch in der gesamten EU vereinheitlicht. Und diese Einheitlichkeit ist eben heute auch das große Problem. Schaffte man das Uhrendrehen wieder ab, müssten sich die Staaten nämlich einigen, was dann gelten soll, ewige Sommer- oder ewige Winterzeit, also die eigentliche Normalzeit. Um es kurz zu machen, egal welche der beiden Zeiten, egal ob Winter- oder ewige Sommerzeit man nimmt, es gibt immer Probleme. Mal ist es bei den einen, dann im Sommer, schon mitten in der Nacht, taghell. Im anderen Fall ging in einem Teil Europas im Winter erst nach 10 Uhr vormittags die Sonne auf. Und das will ja auch keiner. Und dass einfach jeder für sich selbst entscheidet, das geht schon gar nicht, wie einst der damalige österreichische Verkehrsminister Hofer nach einer Diskussion mit seinen Kollegen formulierte.
Es wäre unsinnig, wenn Deutschland oder Ungarn und Italien und Österreich unterschiedliche Zeitsysteme hätten. Also da müssen wir in einem Modell sein. Und welches Modell das sein wird, Sommerzeit oder Winterzeit, das werden die Gespräche in den nächsten Monaten zeigen.
Nur dass aus diesen Monaten inzwischen fast schon Jahre geworden sind und ein Ende ist nicht abzusehen. Zum einen, weil durch die Corona-Krise die Regierungen ganz andere Probleme haben, als die Zeitumstellung tatsächlich mit Vorgaben und Regelungen abzuschaffen. Und zum anderen, weil es im Moment auch keiner mehr auf die Tagesordnung setzen will. Weder die derzeit der EU-Vorsitzende kroatische Regierung, noch die ab dem Sommer federführende Bundesregierung, wie aus Diplomatenkreisen zu hören ist. Will heißen, das Vorstellen heute Nacht, es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein.
Informationen von Malte Pieper. Heute Nacht also stellen wir die Uhren eine Stunde weiter nach vorne. Morgen dann aber wieder um 18.05 Uhr das Echo des Tages in einer langen Version. Es gibt diese Sendung auch als Podcast auf den Internetseiten von ndr.de/info oder auch unter WDR5. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Mein Name ist Birgit Langhammer.
NDR Info.